SRF 2 Kultur.
Musik unserer Zeit am Mittwochabend. Der Abend für neue Musik hier auf SRF 2 Kultur bis 22 Uhr. Hallo, sagt Cecil Olshausen. Ein Musikfest, rauschhaft und kühn, voller expressiver Klangfarben und mit der Power von Rock und Punk. Das erwartet uns im heutigen Konzert der IGNM Bern. Dort war das umwerfende Ictus-Ensemble aus Belgien zu Gast mit Professor Bad Trip. Das ist eine grenzensprengende Komposition des viel zu früh verstorbenen Komponisten Fausto Romitelli. Dies also um 21 Uhr. Jetzt aber erstmal die Frage, wie viele Komponistinnen und Komponisten aus der Community der People of Color kennen wir eigentlich? Und haben diese Musikschaffenden Eingang gefunden in den Kanon der zeitgenössischen Musik, überhaupt in den Diskurs zeitgenössischen Komponierens? Composing While Black, so heißt ein Buch des Komponisten George Lewis und des Musikwissenschaftlers Harald Kisidu. Beide Autoren sind Mitglieder der Afro-Diaspora. Und in ihrem Buch zeigen sie auf, wie vielfältig und lebendig das afrodiasporische Musikschaffen ist. Sie machen aber auch darauf aufmerksam, dass viele Komponistinnen und Komponisten aus der Community der People of Color in der neuen Musikszene nach wie vor unsichtbar sind. Einblicke in dieses Thema gibt jetzt Nina Polaschek.
Composing While Black – Afrodiasporische neue Musik heute. So lautet der Titel eines Buches, das 2023 auf Deutsch und Englisch im Wolke Verlag erschienen ist. Herausgegeben von George Lewis. Komponist, Elektroniker, Posaunist, Improvisationsmusiker und nicht zuletzt auch Musikwissenschaftler und jahrzehntelang Lehrender und Professor an der Columbia University. Und Harald Kisidu, Musikwissenschaftler und Saxophonist aus Hamburg. Beide Autoren sind selbst Mitglieder der Afrodiaspora. In ihrem Buch versammelt sind Aufsätze über ganz unterschiedliche Komponierende, deren Schaffen der vergangenen Jahrzehnte stilistisch verschieden ist, die verschiedensten Fragen künstlerischen Gestaltens nachgehen. Es ist ein Buch, das große Resonanz erfahren hat. Und genau das war und ist Ziel der beiden Autoren und darüber hinaus zeitgenössische Komponierende der Afrodiaspora zu Gehör bringen. Die Szene der zeitgenössischen, komponierten Musik zu sensibilisieren, dahingehend dafür, dass es genauso vielfältige künstlerische Positionen afrodiasporischer Komponierender gibt, sie aufzufordern, diese Positionen als Teil des zeitgenössischen Kunstmusikschaffens zu sehen. Denn wie viele Komponierende kennen wir, die der Community der People of Color angehören? Und haben diese Musikschaffenden, wie etwa Julius Eastman, dessen Musik Sie im Hintergrund gerade schon hören, Eingang gefunden in den Kanon oder überhaupt in die Diskurse zeitgenössischen Komponierens? Eine kleine Stichprobe im Bücherregal. Ich zücke vier verschiedene Überblicksbücher und suche exemplarisch nach ein paar Stichworten. Die Ausbeute negativ. Afrodiasporisches Komponieren kommt als Thema gar nicht vor und Namen von Komponisten, von Komponistinnen ganz zu schweigen, erscheinen nur vereinzelt, je nach Buch gar nicht. Selbst in der 2018 im Wolke Verlag erschienenen Musik der USA, Kultur- und musikgeschichtliche Streifzüge wird afrodiasporisches Komponieren vor allem im Kontext von Jazz und Popularmusik beschrieben. George Lewis stimmt dem zu und spricht davon, dass afrodiasporischem Komponieren bis vor wenigen Jahren so gut wie keine Beachtung geschenkt wurde. Kein Wunder also, dass der Ruf nach Diskurs größer wird. Längst überfällig ist es, zeitgenössische komponierte Musik kennenzulernen, die bislang zu wenig Gehör gefunden hat. Unerhört sein, das ist ein Schicksal, das sich lange Zeit, wenn auch nicht eins zu eins vergleichbar, afrodiasporische Musik mit derjenigen komponierender Frauen teilte. Musik von Joseph de Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Musik eines afrodiasporischen Komponisten der Klassik. Sein Vater Franzose, seine Mutter Sklavin aus Guadeloupe. Joseph de Bologne wurde in Frankreich ausgebildet. Talent hatte er. Berühmt wurde er als Fechtmeister, aber auch als Komponist zeigte er auf. Er war virtuoser Geiger und leitete ein vielköpfiges Laienorchester. 2022 erschien ein Spielfilm über diesen Outstanding Musician. Bologne und Mozart im Geigenwettstreit, den Bologne gewinnt. Ist es die Faszination des Exotismus, kluge Vermarktung oder schlicht ein ehrlicher Versuch, breitenwirksam darauf aufmerksam zu machen, dass People of Color genauso künstlerisch begabt sein können wie Menschen weißer Hautfarbe? Wie ist es einzuordnen, wenn Kritiken versuchen, zurechtzurücken und die Position vertreten, nun ja, ganz so raffiniert wie Mozart komponiere Bologne nun doch nicht. Andere wiederum ihn als schwarzen Mozart hochjubeln. Wie umgehen mit afrodiasporischer Musik? Wie beschreiben? Wie werten? Welche Kriterien ansetzen? All dies sind Fragen, die man an sich ganz einfach beantworten könnte. Ziel ist Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit zu erreichen. Also wenden wir dieselben Beschreibungen, dieselben Kriterien an, die man auch für weiße Komponisten verwendet. Doch schon lauern Gefahren. Oder besser gesagt Vorurteile. Das Beispiel zeigt, wie sensibel das Thema heute immer noch ist. Wie immer noch eventuell durchaus unbewusste Vorurteile und ungewollte Missverständnisse den Diskurs prägen bzw. erschweren. Und das betrifft das weite Feld zeitgenössischer afrodiasporischer Musik genauso. Es zeigt auch, wie tiefgreifende Verletzungen und vorschnelle Zuschreibungen und damit nicht selten verbunden auch Abwertungen oder Wertungen afrodiasporische Komponierende erfahren haben. Julius Eastman. Ich gebe zu, auch ich kannte diesen Komponisten nicht, bevor 2018 die CD des Schweizer Kukuruz-Quartetts im Postkasten lag. Ist es bezeichnend, dass das veröffentlichte Label Intakt vor allem Jazz, Free Jazz und Verwandtes präsentiert? Julius Eastman, afroamerikanischer Komponist und Sänger. lebte von 1940 bis 1990, komponierte stilistisch im Umfeld der Minimal Music, nach seinem Tod lange Zeit vergessen. Das Kukuruz-Quartett, das sind vier Schweizer Pianistinnen und Pianisten, die sich intensiv mit der Musik Julius Eastmans beschäftigt haben. 2018 haben sie beim Label Intakt seine Klavierquartette veröffentlicht. 2017 widmete ihm die Berliner Märzmusik einen Schwerpunkt. 1980 gab Julius Eastman sogar ein Klavier-Solokonzert in Zürich. Damals spielte er keine Kompositionen, er improvisierte, 70 Minuten frei. Von konzeptuellem Denken geprägt, voller Spannung zwischen Klang, Abstraktion und Energiespiel. Festgehalten auf einer CD, die 2017 beim US-amerikanischen Label New World Records erschienen ist. Aufgenommen wurde es damals allerdings privat, auf einer Kassette. Daher auch das Rauschen. Musik entdecken, darüber diskutieren, vergleichen, einordnen, sich irritieren lassen. All dies trägt letztlich genau dazu bei, was man als Kern zeitgenössischer Musik beschreiben kann. Horizonterweiterung. Und genau das ist es auch, was George Lewis und seine Mitstreiter suchen. Neben der Forderung nach Gleichbehandlung, versteht sich.
Man kann diese Innovationen sehen, man kann diese neue Erfahrungen, neue Geschichten, eine neue Idee von was zeitgenössische Musik bieten kann.
Alvin Singleton. Als Fulbright-Stipendiat studierte der 1940 in Brooklyn geborene Komponist bei Goffredo Petrassi an der Akademie Santa Cecilia in Rom. Anschließend lebte er von 1972 bis 1985 in Graz und Wien. Er erhielt den Kranichsteiner Musikpreis der Darmstädter Ferienkurse. Und in dieser Zeit entstanden auch diverse Aufnahmen seiner Kompositionen beim ORF-Musikprotokoll im Steirischen Herbst. Einige davon auch als Auftragswerke des Festivals. So auch das eben gehörte Again. Die Aufnahmen schlummerten im Archiv des österreichischen Rundfunks. Vermutlich seit damals. Bis mich die Erscheinung des Buches Composing While Black und ein Gespräch Harald Kisidus mit Alvin Singleton darin neugierig gemacht hatte und ich sie erneut im ORF gesendet habe. Wieder eine interessante Entdeckung eines afroamerikanischen Komponisten. Und einem Afroamerikaner ist es auch zu verdanken, dass diese Diskussionen in Europa, vor allem im deutschsprachigen Raum, seit einigen Jahren verstärkt geführt werden. Dass Musik afrodiasporischer Komponierender im Konzert zu hören ist. Und dass KuratorInnen, Festivalveranstalter, JournalistInnen aufmerksam werden. George Lewis. Er ist so etwas wie ein Mastermind der Bewegung afrodiasporischer Komponierender. Seine Musik ist mir schon lange gut bekannt. Inzwischen wird er von international renommierten Ensembles gespielt. Der Komponist, Musikwissenschaftler und Posaunist hat zurzeit eine Residency in Paris. Regelmäßig verfasst er Texte zum afrodiasporischen Komponieren. Seit einigen Jahren organisiert er verstärkt auch in Europa Konzerte und Veranstaltungen zu afrodiasporischer neuer Musik und steht als Berater zur Seite. 2021 etwa hat das Ensemble Modern unter dem Stichwort Afro-Modernism in Contemporary Music ein reines Programm mit hierzulande noch unbekannten Komponierenden aufgeführt. Das Festival Märzmusik befragt immer wieder auch Themen zu Afrodiaspora. Vergangenen Herbst fand im Haus der Kulturen der Welt in Berlin ein Festival nebst Tagung zum Thema statt und so weiter. Aber es gibt auch hierzulande Aktive, die sich zum Ziel gesetzt haben, unsere Musiklandschaft diverser zu gestalten. Der Musikwissenschaftler und Saxophonist Harald Kisiedo aus Hamburg hat selbst afrodiasporische Wurzeln. Der Komponist Lukas Ligeti hat einen starken Bezug zu Südafrika und setzt sich für die Bekanntmachung experimenteller Musikformen südlich der Sahara in Europa ein. Nicht zuletzt programmiert auch das Lucerne Festival seit mehreren Jahren vermehrt Stücke afrodiasporischer Musikschaffender. Auf George Lewis Wunsch hin führten wir unser Gespräch per Zoom auf Deutsch. Die Fragen habe ich ihm vorab geschickt. Eine erste Bitte, den Begriff afrodiasporische zeitgenössische Musik in kurzen Worten zu beschreiben oder zu definieren, führte zu einem kleinen Missverständnis. Lewis hatte meine Frage dahingehend interpretiert, dass ich vermutlich so etwas wie einen schwarzen Sound als Antwort erwarten würde. Dies erstaunte mich. Hatte ich doch in einem privaten Gespräch mit einer Freundin wenige Tage zuvor genau einen solchen schwarzen Sound negiert. Ein solches Missverständnis verweist aber auf die jahrzehntelangen Zuschreibungen von Blackness als Exotentum. Beziehungsweise auf die Erwartung, afrodiasporische Komponierende müssten sich ja mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Und das müsse man doch hören. Es müsse doch auch klangliche Gemeinsamkeiten geben. Nein, afrodiasporisches Komponieren ist weder an Stilistiken noch an Themen oder sonst etwas gebunden. Es gibt nur einen kleinsten gemeinsamen Nenner, wie George Lewis sagt.
Die Komponistinnen kommen aus der Afro-Diaspora, das ist weltweit, und sie sind überall auf der Welt zu Hause. Afro-diaspora Komponistinnen haben dieselbe Diversität von Methoden, Geschichten und Ästhetiken wie nicht-afro-diaspora Komponistinnen.
George Lewis betont noch einmal, dass es keinen schwarzen Sound gebe, sondern Vielfalt. Und dass es Zeit brauche zum Kennenlernen afro-diasporischer Musik, zum gegenseitigen Austausch. Zeit dafür, einen Diskurs zu führen über all dies, was heute zeitgenössisch ist und sein kann und wie sich die Musik im Laufe der Jahrzehnte verändert.
Es gibt auch nicht so etwas wie einen schwarzen Sound, das wäre bloß Exotismus. So, was für mich ist wichtig, alle Komponistinnen, alle Ethnien beschäftigen sich auch diese afro-diasporische Komponistinnen mit verschiedenen Methoden, Geschichten und Ästhetiken. Und ich glaube, das ist sehr viel zu diskutieren. Und meiner Meinung nach, weil es so viel diskutieren gibt, kann es lange dauern. Oder vielleicht eine permanente neue Erweiterung.
Es gehe vielmehr darum, Verwandtschaftsbeziehungen zu erkennen und zu beschreiben, als Trennendes herauszuarbeiten. Wir würden noch zu sehr auf Unterschiede setzen und Differenzen suchen. Das Verhältnis von Genre und Race müsse verschoben werden, so Lewis. Was nicht bedeute, Genres an sich zu negieren. Es ist die automatische Zuschreibung von Race zu Genres, die er kritisiert. Ein Afroamerikaner spielt nicht automatisch Jazz. Es ist nicht zwingend, dass er sich auf Jazz oder Blues bezieht. Umgekehrt gibt es zahlreiche weiße Komponierende, die sich mehr vom Jazz oder Free Jazz oder allgemein von afrodiasporischen Komponierenden inspirieren lassen. Das heißt, es geht auch um Durchlässigkeiten, um eine Erweiterung des Möglichkeitsraumes beim Komponieren. Studio Dan mit einem Ausschnitt aus George Lewis 2017 für das Wiener Ensemble komponierten Werk As We May Feel. Vor einigen Jahren hat George Lewis 8 schwierige Schritte zur Dekolonisation der neuen Musik formuliert. Unter anderem fordert er, Meritokratie aufzugeben. Kompetenz leugnet er nicht, doch müsse man neue Kompetenzen entwickeln, alte, eingefahrene, von mehrheitlich weißen Männern definierte Kriterien überdenken.
Weil die meisten Kompositionsfakultäten an Universitäten überwiegend weiß und männlich sind. Keine qualifizierte Frauen, oder afrodiasporische oder andere Persons of Color. Sie konnten diese Leute nicht finden und das glaube ich nicht. So, dass dieses Idee von Kompetenz ist auch mit Race und Gender geprägt. Um das zu überwinden, müssen wir neue Experten schaffen oder entdecken, weil die alten Experten, die Menschen, die diese ausblendenden Systeme geschaffen haben, diese Systeme müssen wir abbauen und diese alte Experten haben uns in eine schwierige Lage gebracht und wir müssen also mit neuen Leuten sprechen, neue Ideen entwickeln und erforschen.
Damit einher geht auch eine sukzessive Bewusstseinsveränderung, eine Kreolisierung im Konzertsaal, wie es George Lewis bezeichnet. Und damit einher geht seine Aufforderung, ein neues Wir zu entwickeln. Hier ist es wieder, das Gemeinsame, das über dem Trennenden stehen soll.
Die USA ist eine multiethnische Gesellschaft. Dass diese Idee einer multiethnischen Gesellschaft, das gefällt einigen Menschen in Europa und in den USA nicht. Auch im neuen Musikbereich. Also in diesem Fall finde ich diese Unterschiede oder diese sogenannten Unterschiede im Vergleich zu den gemeinsamen zwischen Europa und USA, ich finde diese trivial. Und geht man einfach auf der Straße in irgendeinem europäischen oder amerikanischen Staat und man sieht Kreolisierung fast überall, außer im Konzertsaal.
Unsere multiethnischen Gesellschaften im Konzertsaal abbilden, das fordert George Lewis. Projekte zum Thema Neue Musik der Afrodiaspora vom Ensemble Modern, der Märzmusik, dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin im November 2024, aber auch regelmäßige Programmierung in Festivals oder Konzertprogrammen im Rahmen des Diversitätsgedankens. All dies trägt zur Bewusstwerdung bei, dass moderne zeitgenössische Musik eine Weltmusik sei, wie es George Lewis nennt. Weltmusik verstanden natürlich nicht im Sinne von Folklorismen, sondern als weltweit praktiziert und reflektiert. Um dies zu erreichen, sind kulturpolitische Änderungen und Sensibilisierungen notwendig. Auch in der Förderstruktur, betont Lewis. Nicht zuletzt fordert er auch ein multiethnisches Kuratieren. Als Beispiel nennt er Kuratorenarbeit in der bildenden Kunst, wie etwa der Documenta. Er setzt auf Teamarbeit statt auf Einzelpersonen und fordert, gezielt KuratorInnen zu beauftragen, die nicht aus dem engen Zirkel stammen, sondern einen anderen Blick mitbringen.
Ich glaube, es gibt noch nicht in der zeitgenössischen Musik ein Okwi Nweso, einen neuen Expert. Am wenigsten sollte diese internationale Festivals KuratorInnen auf nicht majoritären Ethnien, Geschlechten, Sex, Genres, Regionen, why not trans curators or, you know, maybe nicht nur ein Kurator, sondern verschiedene oder Kuratoren. Zum Beispiel in Tanglewood, ich war eine von 4 Kuratorinnen. Das war sehr interessant für uns. Und das kann eine Art von Dekolonisierung von Kulturpolitik.
Ob dies immer realisierbar ist? Ein interessanter Ansatz ist es allemal. Denn wenn mehrere KuratorInnen zusammenarbeiten oder zusammenarbeiten müssen, ist Diskurs unumgängbar. Werfen wir einen Blick in die Schweiz. Anhand 3 Komponierender zeigt sich schon, wie vielfältig zeitgenössische afrodiasporische Musik sein kann. Wie unterschiedlich die Backgrounds der Musikschaffenden sind. Jesse Cox, Jalalu Calvert-Nelson und Charles Usoch. Alle 3 Komponisten waren übrigens in den vergangenen Jahren unter anderem im Programm des Luzern Festivals vertreten gewesen. Bedrückende Klänge von Tuba, Perkussion und anderen Instrumenten. Charles Usors Reflexion Nummer 3 über den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Charles Floyd. Als kleines Kind kam der 1961 geborene Charles Usor aus Nigeria als Kriegsflüchtling in die Schweiz. Bis vor wenigen Jahren fühlte er sich ausschließlich als Schweizer Komponist. Bis zum gewaltsamen Tod von Charles Floyd. Schon immer hat er sich Charles Usor mit gesellschaftlichen und politischen Themen in seinen Kompositionen beschäftigt. Aber nun begann er, sich intensiv mit der Black Lives Matter-Bewegung auseinanderzusetzen und auch seine eigene Herkunft zu reflektieren. Bodycam Exhibit 3 basiert auf Videoaufnahmen der Polizisten und ZuschauerInnen, die die Musikerinnen und Musiker in Klang umsetzen müssen. Ursprünglich sollte das Stück vom Luzern Festival Contemporary Orchestra uraufgeführt werden. Das Orchester hatte sich jedoch demokratisch dagegen entschieden. Das ÖNM, das österreichische Ensemble für neue Musik aus Salzburg, hat sich der Herausforderung gestellt und es 2021 im Rahmen des Festivals Wien Modern erstmals aufgeführt.
Thank you.
Bodycam Exhibit 3 von Charles Usoch mit dem Österreichischen Ensemble für Neue Musik, ÖNM, unter der Leitung von Rupert Huber. Der eine Generation jüngere, 1995 geborene Jesse Cox, hat sich in mehreren Aufsätzen mit dem Werk seines Schweizer Kollegen Charles Usoch auseinandergesetzt. In Composing While Black, das er teilweise mit übersetzt hat, und in seinem eigenen, gerade erschienenen Buch Sounds of Black Switzerland. Jesse Cox ist Assistenzprofessor in Harvard, Musikwissenschaftler, Komponist, Perkussionist, Schweizer, afrodiasporisch. In der Schweiz geboren und aufgewachsen, Eltern aus Trinidad und Tobago. Komposition hat er unter anderem bei so verschiedenen Komponisten wie George Lewis und Georg Friedrich Haas studiert. Neugierig und offen widmet er sich musikalischen Fragestellungen, die von durchkomponierten Partituren über Improvisationskonzepte zu interaktiven Computerprogrammen reichen. Gefragt, ob er sich eher als Schweizer oder afrodiasporischer Komponist fühle, antwortet er:
Der Grund, weswegen ich Musik so mag als Kunstform, um mich auszudrücken, ist, weil ja irgendwie seit ewig ist Musikerin sein oder Musiker sein so ein Beruf, wo man eigentlich immer herumwandern muss. Also von den Troubadouren schauen und so weiter. Wenn wir jetzt diese Frage auch noch von anderen Seiten angehen, ist mir schon wichtig, dass man mich auch als Schweizer Komponist sieht, also auch als Schweizer, schwarze Schweizer, vielleicht manchmal so eben aus der Schweiz heraus gesehen oder gedacht werden. Also die Nationalität zu sehen, sagen wir es mal so. Aber jetzt als Künstler nehme ich Begriffe und Bezugnahmen oder Dinge wie Heimat immer auch produktive Fragestellung, vielleicht auch als Forscher. Und auch etwas, das lebendig ist.
Und da passt sein Zoom-Hintergrundbild gut dazu. Ein Planet im Weltall. Sich nicht festlegen müssen, Einflüsse und Inspiration woher auch immer aufsaugen zu können. Das ist es, was für ihn die Faszination von Musik ist. Dabei geht es nicht um Beliebigkeit, sondern um Diskurs. Musik brauche Diskurs. Sie müsse eingebettet sein in verschiedene Formen des Sprechens über sie. Dann könne sie, genauso wie bildende Kunst, Fragen stellen. An die Kunst selbst, an Gesellschaft, ans Leben.
Ein Grund ist, dass es schwierig ist, über Rassismus und Blackness zu sprechen. Da gibt's so Konzepte wie Colorblindness, die sind ganz hilfreich auszupacken. Zum Beispiel ist ja auch der Fall, dass man hier zum Beispiel jetzt, wenn man kein Wort hat, keinen Diskurs hat und auch keine Weise hat, das anzugehen auf irgendeine Weise, dass man da nicht drüber sprechen kann, da hat man dann viele Limits. Die sind eigentlich nur möglich zu überkommen, wenn man darüber Diskurse eröffnet. Und das hat dann natürlich Auswirkungen auf alles von Gesetzen zu, wie Gesetze interpretiert werden, zu wie man Pädagogik angeht und so weiter. Also ich glaube, da kann ich nur etwas öffnen oder helfen zu öffnen.
Und den führt Jesse Cox. Mit seinem soeben erschienenen Buch über Blackness in der Schweiz möchte er Diskurse eröffnen und anregen, Fragen stellen. Zur Situation von schwarzen Künstlerinnen und Künstlern in der Schweiz, zur Musik Schweizer People of Color etc. Und solche Fragen thematisiert Jesse Cox auch in seinem Stück Alongside the Chorus of Voices for Ensemble, das er im Auftrag des Lucerne Festivals Forward 2021 komponiert hat.
Das Stück verwendet Glöckchen und spielt an auf die Weise, in welcher Glöckchen als Medium der Kontrolle, aber auch der Freiheit gleichzeitig verwendet wurden. Also beides in der Vergangenheit und der Gegenwart. Und spezifisch habe ich selbst das durchgedacht mit den Glöckchen als natürlich nationales Symbol für die Schweiz. Also natürlich verwendet man Glöckchen auch, um zu wissen, wo das Vieh ist, aber auch um Sklaven, deren Bewegung zu kontrollieren. Und das war dann für mich der Ansatz, darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich, Bewegung, Klang, Musikerinnen und Musiker zu lokalisieren.
Jesse Cox stellt hier gleich mehrere Fragen. Mit dem Einsatz kleiner Glöckchen verweist er auf die Schweizer Geschichte ebenso wie auf diejenige der Sklaven und stellt gleichzeitig Fragen zur Wahrnehmung, ihrer Wirkung auf uns Hörende und damit auch ihrer Interpretation von Bewegung und Klang im Raum. Um dann noch einen Schritt weiter zu gehen und zu fragen, wie sich Bewegungen und Lokalisierung von Musikschaffenden in der Musikwelt auswirken, welche Mechanismen dazu beitragen, sie sichtbar oder unsichtbar zu machen. Alongside a Chorus of Voices for Ensemble von Jesse Cox, uraufgeführt vom Lucerne Festival Contemporary Orchestra 2021 unter der Leitung von Mariano Chiacchiarini. Klangbewegungen im Raum faszinieren Jesse Cox. Räume bieten Möglichkeit zur Inklusion ebenso wie zur Exklusion. Räume lassen sich akustisch ebenso denken wie physisch, sozial, gesellschaftlich oder kulturell. Oder natürlich als ein komplexes Gewebe verschiedener Rauminterpretationen. Für die Pianistin Simone Keller hat Jesse Cox ein besonderes Raumstück komponiert. Es ist Teil einer Serie, die er während der Pandemie begonnen hat.
Ich habe eine Serie geschaffen, die heißt Space Travel from Home während der Pandemie und dann auch das in ein Stück übertragen für Simone Keller, das heißt Black Blackness. Und da habe ich eigentlich als kompositorisches Mittel den Raum selbst genommen, also die Akustik von Raum. Und da habe ich, das heißt so Virtual Akustik, also digital generierte akustische Räume kreiert. Und das kam mir natürlich, weil wenn wir jetzt auf Zoom unsere Unterhaltungen führten im Unterricht oder an der Uni während dieser Zeit, da hatte es keinen akustischen Raum. Es ist einfach tot, totstill. Und für mich war das langweilig. Aber das hat mich dann wirklich zu dieser Frage gebracht. Ja, wie hören wir den Raum? Wie hören wir den Raum anders, wenn Menschen da drin sind?
Mit Simone Keller schließt sich der Kreis zum Beginn dieser Sendung. Sie ist eine der vier Schweizer PianistInnen des Kukuruz-Quartetts, das unter anderem Klavierquartette von Julius Eastman eingespielt hat und zahlreiche Konzerte mit diesem Programm gegeben hat. Auf großen Konzertbühnen ebenso wie in kleinen Lokalitäten am Land.
Es gibt ganz viele Anspielungen an bestehende Stücke, zum Beispiel an Weiß-Weißlich von Peter Ablinger, also eine große Konstruktion um dieses ganze Stück herum, ein großes Statement auch gesellschaftlich. Also ich als weiße Interpretin spiele das Stück von einem POC-Komponisten. Was aber dann auch das Spannende daran ist, das Stück ist einerseits sehr konstruiert, andererseits sehr, sehr spielerisch. Jesse Cox hat so einen 3D-Score entwickelt. Ich habe dann auf einem Bildschirm einen interaktiven Score, mit dem ich durchs Universum fliegen kann. Ich kann auf einem Planeten fliegen und das Notenmaterial, was dieser Planet mir dann anbietet, das steht in einem Austausch mit dem, was ich daraus mache. Und ich habe Informationen darüber, wie viel Leben auf dem jeweiligen Planeten ist, über die Schwerkraft. Ich habe so verschiedene Informationen, die mir dabei helfen, wie ich das interpretieren kann oder soll, obwohl ich recht viele Freiheiten habe. Aber je mehr ich mich dann bewege auf diesem Planeten und hin und her fliege, nehme ich Einfluss auf das, was auf diesem Planeten passiert. Und das wiederum verändert das Notenmaterial, was ich bekomme als Improvisationsgrundlage und so weiter. Also es ist so wie eine ganz große Meditation darüber, über wie wir uns als Menschen auf dieser Welt bewegen und dass wir uns bewusst sein müssen, dass jede unserer Aktionen halt auch was auslöst und wiederum Einfluss hat auf uns selbst. Es ist ein sehr intellektuelles Stück und gleichzeitig ein sehr spielerisches.
Ein Eindruck des ruhig und den Raumklang auslotenden Stückes Black Blackness After Mantras von Jesse Cox. Gespielt von Simone Keller und veröffentlicht auf ihrem Album Hidden Heritage mit Werken noch zu wenig bekannter Komponierender. Am Tag nach unserem Zoom-Interview war Simone Keller schon wieder unterwegs. Ein paar Tage lang spielte sie Konzerte im Kanton Zürich. Eines ihrer Projekte, die ihr am Herzen liegen, ist es nämlich, Musik aufs Land zu bringen, zu Menschen, für die diese Musik ungewohnt ist, neu, anders, fremd gar. Simone Keller setzt sich dafür ein, dass Musik mehr Menschen zugänglich ist und wird. Und sie begibt sich immer wieder auf die Suche nach unbekannter Literatur. Nach Kompositionen von Musikschaffenden, die hierzulande unbekannt sind, vergessen, verdrängt, nicht beachtet. Ob eine weiße Komponistin oder Werke afrodiasporischer Künstlerinnen und Künstler, wir müssen uns bewusst auf die Suche begeben, nach noch Unbekanntem, auf Entdeckungsreisen, um, und hier verweise ich wieder auf George Lewis' Gedanken, ein gemeinsames Wir zu schaffen. Einen tatsächlich mehrdimensionalen, internationalen Austausch. Simone Keller hat mit solch unbekannter Musik eine Solo-CD eingespielt, auf der auch die Raumkomposition von Jesse Cox zu hören ist. Ist es Zufall, dass sich die Hauptfiguren dieser Sendung alle kennen? George Lewis ist ein Vermittler und Vernetzer mit schier unermüdlicher Energie. Doch, dass die Welt so klein ist, da war ich dann doch erstaunt. Denn es gibt noch einen dritten afrodiasporischen Schweizer Komponisten, Jalalu Calvert-Nelson. Komponist und virtuoser Trompeter und Improvisator. Er stammt aus Oklahoma und lebt seit Mitte der 1990er Jahre in der Schweiz. George Lewis kennt ihn schon lange.
in New York in den 80er Jahren haben wir in demselben Wohnung, wir wohnen zusammen, haben ihn kennengelernt. Und diese bahnbreitendes Feld von Musikwissen, das er hat. Und so viele verschiedene Komponisten, alle Streichquartetten, Orchesterstücke mit Chor und Solostücke. Ich spiele seine Musik in dem International Contemporary Ensemble sehr gerne jetzt.
Und dieses Stück wurde ebenfalls beim Luzern Festival aufgeführt. Es ist ein Festival, das sich seit einigen Jahren intensiv um Diversität bemüht. Sowohl auf interpretierenden Seite wie in der Programmierung und Vergabe von Kompositionsaufträgen. Ebenso hat sich das relativ neu gegründete Festival Sonic Matter, das zusätzlich als Plattform experimenteller zeitgenössischer Musik agiert, der Diversität verschrieben. Entwicklungen brauchen Zeit, das meint auch George Lewis. Aber Veränderungen seien sichtbar. Jim is Still Crowing für Trompete und Orchester von Jalalo Calvert-Nelson, uraufgeführt beim Luzern Festival 2023. Sie hörten den Komponisten als Trompetensolist und das Lucerne Festival Orchestra unter der Leitung von Josef Sieber. Jim is Still Crowing bezieht sich nicht nur historisch auf die sogenannten Jim Crow-Gesetze der USA, sondern verweist auch auf die aktuelle, für People of Color zunehmend wieder schwierigere Situation in den USA. Das Wiener Ensemble Studio Dan hat inzwischen schon mehrere Stücke von Jalalu Calvert-Nelson aufgeführt. Es ist ein Ensemble, das sich vor mittlerweile 20 Jahren im Rahmen der Jazzwerkstatt Wien gegründet hat. Studio Dan widmet sich immer wieder Komponierenden, deren Werk sich aus Improvisation und Komposition gleichermaßen speist, deren Komponierende in beiden Welten zu Hause sind. So haben sie sich mit Kompositionen von George Lewis ebenso befasst wie mit dem Werk Anthony Braxtons oder Jalalu Calvert-Nelsons. Am 19. April werden sie einige seiner Stücke auch in Zürich spielen. Im Anschluss an ihr Konzert in Wien habe ich Jalalu Calvert-Nelson ganz kurz für ein kleines Gespräch einfangen können.
When I think about my music, the spring where it comes from personal experiences. Also as a Swazi man, but mostly as a human being, you know, because this color thing becomes very restrictive, you know. I mean, I could say I've written some pieces that really deal with blackness, but mostly the pieces just deal with a human thing.
Human, das Menschliche, stehe in seiner Musik im Zentrum, meint der Schweizer Komponist Jalalu Calvert-Nelson. Und das allgemein Menschliche verbindet schließlich, statt zu trennen. Es ist ein langer Weg zum gemeinsamen Wir, egal ob in der Musik oder in der Gesellschaft. Ein Weg, der vielleicht nie ein Ende findet. Ein Weg auf jeden Fall, den zu beschreiten es sich lohnt, der Begegnungen bereithält, die das Leben bereichern, das eigene Kunstverständnis, den Diskurs in und um Musik und damit zugleich Kern künstlerischen Schaffens selbst ist.
Musik von Jalalu Calvert-Nelson hier in Musik unserer Zeit. Das war eine Sendung von Nina Polaschek über die Vielfalt afrodiasporischen Komponierens. Musik unserer Zeit gibt's auch online auf saf.ch/audio.
SRF 2 Kultur.
Und weiter geht's hier in Musik unserer Zeit mit dem Konzert. Am Mikrofon Cecil Olshausen. Wir sind bei der IGNM Bern am 19. November 2024 in der Hochschule der Künste Bern. Zu Gast war das Ictus Ensemble aus Brüssel, eines der legendären Ensembles für zeitgenössische Musik. Das Ensemble selbst beschreibt sich als Band. Und das trifft's wohl besser, denn in ihren Projekten sprengen sie immer wieder alle möglichen Grenzen. So passt es gut, dass Ictus vor vielen Jahren in den 1990ern eng mit dem italienischen Komponisten Fausto Romitelli zusammengearbeitet hat. Ictus wurde das Ensemble für Romitellis Musik. Fausto Romitelli war einer, der fast obsessiv nach neuen, nach ganz eigenen Ausdrucksformen suchte. Mit seinen rauschhaften Klangfantasien wurde er bald zum Shooting Star der Gegenwartsmusik. Umso größer der Schock, als Fausto Romitelli 2004 mit nur 41 Jahren an Krebs verstarb. Sein Werk ist bis heute aktuell, seine Musik nicht gealtert. Romitelli setzte sich in seinem Schaffen mit Müll, mit Abfall, mit Schrott auseinander und entwickelte einen trashigen, quasi schmutzigen und verzerrten Sound. Ihm ging es auch darum, der übermächtigen Dominanz von Technologie etwas ebenso Heftiges in der Kunst, der Musik entgegenzuhalten. So sind seine Stücke oftmals von einer wilden Energie durchdrungen, wie man es aus Punk und Rock kennt. Sein dreiteiliger Zyklus Professor Bad Trip ist Kult geworden. Das Ictus Ensemble hat ihn in enger Zusammenarbeit mit dem Komponisten uraufgeführt. Das war im Jahr 2000 beim Festival Musica in Straßburg. Alle drei Lektionen zusammen dauern etwa 45 Minuten. Es ist wie ein Rausch aus Klangwellen, mal leuchtend und glitzernd, dann wieder verzerrt und in sich zusammenstürzend. Zum 20. Todesjahr von Fausto Romitelli hat das Ensemble Ictus im November 2020